Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt der Sendereihe Durch die Bibel steht zurzeit der zweite Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und in diesem Brief legt Paulus seinen Glaubensgeschwistern dar, was das Besondere ist an seinem Dienst als christusgläubiger Mensch und als Apostel. Ab Kapitel 4, Vers 7 geht es allerdings um das, was ich als die Schattenseiten dieses Dienstes bezeichnen würde. Um die Ablehnung, die man als Christ zuweilen von anderen Menschen erfährt und die in manchen Fällen in Verachtung, Hass und sogar Verfolgung umschlägt. Paulus ist davon überzeugt, Gott hat uns die Aufgabe übertragen, die Botschaft von Jesus Christus überall zu verkünden. Und er hat uns einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit andere Menschen durch uns zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lassen sich die ersten Verse von Kapitel 4 zusammenfassen. Doch schon ab Vers 7 schlägt Paulus sehr ernste und nachdenkliche Töne an. Er schreibt: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Paulus vergleicht hier die Botschaft von Jesus Christus mit einem Schatz. Doch dieser Schatz wird nicht in einer edlen Schatztruhe transportiert, sondern bildlich gesprochen in irdenen Gefäßen. Das heißt, in getöpferten Behältnissen, wie man sie damals bei ganz gewöhnlichen Mahlzeiten verwendete. Die Überreste von solchen irdenen Gefäßen, also Tonscherben, werden von Archäologen manchmal in großer Anzahl ans Tageslicht befördert. Dann nämlich, wenn sie bei ihren Grabungen auf einem alten Müllabladeplatz stoßen, auf dem die Leute eben auch ihr kaputtgegangenes Geschirr entsorgt haben. Bei einer Studienreise in den Libanon habe ich mal die Ruinen der Hafenstadt Tyrus besucht. Damals war man gerade dabei, an jenen Stellen archäologische Grabungen durchzuführen, wo Alexander der Große im 4. Jahrhundert vor Christus einen Damm aufschütten ließ. Denn das antike Tyrus befand sich auf einer vorgelagerten Insel, die nur schwer zu erobern war. Bei den Grabungen an diesem Damm, daran kann ich mich noch gut erinnern, kamen Unmengen an Tonscherben zum Vorschein. Man hätte sie wirklich eimerweise wegschleppen können. Daran muss ich immer denken, wenn ich vom Apostel Paulus den Satz lese: Wir haben aber diesen Schatz, nämlich die Botschaft von Jesus Christus, in irdenen Gefäßen. Das heißt, in Alltagsgeschirr, das nicht besonders wertvoll ist und erst recht nicht bruchsicher. Ganz klar, damit ist der Mensch gemeint. Menschen transportieren das Evangelium von Ort zu Ort und sorgen so für seine Verbreitung. Menschen mit ihren Stärken und Schwächen. Menschen, die Sünder sind. Menschen, die mitunter Großartiges vollbringen, die aber auch von ihren Mitmenschen oder von einer schweren Krankheit ausgebremst werden können. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich Paulus hier selbst und andere Verkündiger des Evangeliums herabwürdigen will. Vielmehr geht es um eine nüchterne Selbsteinschätzung. Bereits in Vers 5 hat er zu bedenken gegeben: Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Wie anders klingt oft das, was von Rednerpulten und Kirchenkanzeln herab verkündigt wird oder was man in einigen christlichen Büchern und Zeitschriften lesen kann. So manch einer scheint zu vergessen, wer Herr ist und wer der Knecht. Das Bild von dem Schatz, der in einem irdenen Gefäß transportiert wird, erinnert mich an eine Begebenheit aus der Zeit Gideons. Im alttestamentlichen Buch der Richter, Kapitel 7, wird geschildert, wie er mit lediglich 300 Mann ein riesiges Heer der feindlichen Midianiter in die Flucht schlägt. Obwohl Gideons Leute gar nicht richtig bewaffnet sind, sondern jeder wird mit einem Signalhorn sowie einem leeren Tonkrug und einer brennenden Fackel darin ausgestattet. Die Tonkrüge sollen verhindern, dass die Feinde schon aus größerer Entfernung erkennen, wie sich Gideons Männer in der Dunkelheit an das Feldlager der Midianiter heranschleichen. Von drei Seiten kommen sie auf das Lager zu, zerschlagen auf ein Kommando hin ihre Tonkrüge, so dass es von einer Sekunde auf die andere hell wird, und blasen in die Signalhörner. Die im Schlaf überraschten Midianiter haben den Eindruck, von einer riesigen Übermacht an Soldaten überfallen zu werden und rennen in Panik davon. Als Verkündiger des Evangeliums möchte ich natürlich nicht, dass meine Zuhörer ebenfalls in Panik davonlaufen. Aber wenn das Licht des Evangeliums in der Welt leuchten soll, dann wird es sich kaum verhindern lassen, dass das eine oder andere irdene Gefäß dabei zu Bruch geht. Wirklich wünschenswert ist das natürlich nicht, aber der Apostel Paulus ist sich dessen bewusst, dass es ihm vermutlich so ergehen wird. Denn schon mehrmals wurde er von feindlich gesinnten Menschen in große Bedrängnis gebracht. Wir brauchen uns nur an den Anfang des 2. Korintherbriefes zu erinnern. Dort berichtet Paulus, dass er in der Provinz Asien fast verzweifelt wäre und bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte. Nun hat Paulus diese Situation überlebt. Ob völlig unbeschadet, lässt sich nicht sagen. Körperlich vielleicht schon, aber seelisch? Wie es auch sei, auf jeden Fall ist Paulus bereit, sich auch zukünftig für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Komme, was da wolle. Ich persönlich begegne nur wenigen Menschen, die so konsequent für ihren Glauben einstehen. Ein Bibelschullehrer, von dem ich als Student unterrichtet wurde, pflegte immer zu sagen, sobald ein Mensch geboren ist, ist es ihm bestimmt, sich abzumühen. Doch weil immer weniger von ihnen dazu bereit sind, gibt es auch immer weniger Leute, die sich bekehren und eine geistliche Neugeburt erleben. Der Mann hatte wohl recht. Viele Christen lieben es, Anbetungsgottesdienste zu feiern und gemeinsam mit anderen ihren Glauben zu bekennen. Sie sind auch bereit, in einer nichtchristlichen Umgebung Jesus Christus zu bezeugen. Aber welchen Preis wären sie notfalls bereit zu zahlen? Diese Frage stelle ich nicht nur den anderen, sondern auch mir selbst. Denn als Christen transportieren wir einen Schatz in irdenen Gefäßen. Könnten wir uns damit abfinden, wenn ein irdenes Gefäß beschädigt wird oder zu Bruch geht? Zurück zu unserem Bibeltext. In Kapitel 4, Vers 8 lässt Paulus den Vergleich mit dem Schatz in irdenen Gefäßen hinter sich und schreibt, »Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.« Diesen Vers könnte man auch so übersetzen. Wir werden zwar von allen Seiten bedrängt, aber uns bleibt immer noch genügend Raum, um das Evangelium verkündigen zu können. Zwar werden wir von Zweifeln überfallen, aber wir verzweifeln nicht. Paulus beschreibt hier also eine bedrückende Situation, die nur deshalb noch zu ertragen ist, weil das volle Ausmaß an Bedrückung noch nicht erreicht ist. Vers 9. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Die erste Hälfte dieses Verses muss der Apostel Paulus im Laufe seines Lebens mehrmals durchbuchstabieren. Denn mehr als einmal wird er verfolgt und eingesperrt. Und in einer Gefängniszelle kann man sich wirklich sehr einsam und verlassen fühlen. Den Philipperbrief schreibt Paulus aus dem Gefängnis heraus. In Kapitel 1 berichtet er, wie es dazu gekommen ist und wie er seine eigene Lage einschätzt. Zitat: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Die Zeilen aus dem Gefängnis zeigen meines Erachtens recht deutlich, dass sich Paulus auch in dieser bedrückenden Ausnahmesituation nicht verlassen fühlt. Denn sonst könnte er seiner Gefangenschaft gewiss keine positiven Seiten abgewinnen. Zurück zu unserem Bibeltext, zur zweiten Hälfte von Vers 9. Wir werden unterdrückt, schreibt Paulus da, aber wir kommen nicht um. In Gedanken sehe ich zwei Männer vor mir. Der eine wird vom anderen überwältigt und zu Boden geworfen. Aber der Schwächere wird von dem Stärkeren nicht getötet. Dennoch ist es für ihn eine schreckliche und demütigende Erfahrung. Was nun Paulus betrifft, ein Betrachter von außen könnte gar zu dem Schluss kommen, dass es sich bei dem Kampf, den Paulus zu kämpfen bereit ist, um einen völlig aussichtslosen Kampf handelt, weil er ihn ja doch nicht gewinnen kann. Doch Paulus sieht das anders. Gegen Ende seines Lebens schreibt er an Timotheus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Wenn man sich diese gegensätzliche Betrachtungsweise vor Augen führt, dann wird einem klar, was Paulus damit meint, wenn er im vorletzten Kapitel des 2. Korintherbriefes schreibt: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Über Jahre hinweg schaffen es nicht einmal die mächtigsten Leute im Römischen Reich, diesen vermutlich kleinen und gesundheitlich angeschlagenen Mann mundtot zu machen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Diese Aussage in Vers 9 unseres Bibeltextes erweist sich durch Gottes Beistand als absolut wahr. Wir erreichen nun Vers 10. Paulus schreibt: Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das Sterben Jesu am Leibe tragen, das ist auf eine doppelte Weise bildlich gemeint. Einmal geht es darum, selbst bereit zu sein, Leid auf sich zu nehmen. Aber dieses Leiden darf kein Selbstzweck sein, so nach dem Motto: Je mehr ich mich quäle, desto mehr wird Gott verherrlicht. Dann würde ja schon wieder die Gefahr bestehen, dass ich alles Mögliche in Bewegung setze, damit Gott Gefallen an mir findet. Dabei hat Gott doch alles Nötige längst veranlasst. Er hat, wie es im Johannesevangelium heißt, seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also, bereit sein zu leiden, ja, aber nicht, um sich damit den Himmel zu verdienen. Und zweitens soll dieses Leiden auf jeden Fall auch auf das Leiden und Sterben Jesu hinweisen, denn er hat damit die Sünden der Menschen auf sich genommen. Das ist meines Erachtens gemeint mit der Aussage: Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15 hat Paulus sogar davon gesprochen, dass er täglich stirbt. Und im Römerbrief Kapitel 8 heißt es: Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und noch einmal ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 4. Ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Alle diese Verse deuten darauf hin, dass das Leiden um Jesu Christi willen nicht die große Ausnahme ist, sondern dass im Grunde jeder Christ damit rechnen muss. Und es wäre gut, wenn jeder wie Paulus in Vers 8 von sich sagen könnte: Mir ist zwar bange, aber ich verzage nicht. Jesus selbst hat ja auch nie versprochen, dass es ein Spaziergang wird, wenn jemand ihm nachfolgen will, sondern er sagte: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 4. Daraus lese ich nun die Verse 11 und 12. Weiter schreibt Paulus: Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Hier spielt Paulus darauf an, dass die Gemeinde in Korinth ohne seinen aufopferungsvollen Dienst niemals entstanden wäre. Er und seine Mitarbeiter haben alle möglichen Entbehrungen auf sich genommen, damit die Korinther zu ewigem Leben finden. Weiter ab Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht: Ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Schon vorhin mag es ein wenig irritierend gewesen sein, dass für Paulus der Tod nicht gleichbedeutend ist mit dem Ende. Sonst hätte er ja nicht sagen können: Ich sterbe täglich. Aber selbst in dem gerade vorgelesenen Vers 14, wo es um den tatsächlichen, den physischen Tod geht, da tut Paulus so, als ob dieser nur eine Art Durchgangsstadium wäre. Ja, fast könnte man sagen, der Tod ist eine Erfahrung, die jeder Mensch irgendwann durchleben wird. Doch danach geht es weiter. Kein Wunder, dass Paulus jegliches Leiden beinahe bereitwillig akzeptiert, denn gemessen an der Ewigkeit ist die Zeit des Leidens nur von geringer Dauer. Weiter ab Vers 15. Dort schreibt Paulus: Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Dieser letzte Satz über den äußeren Menschen, der verfällt, kann für alte oder sehr kranke Menschen wirklich ein Trost sein. Denn wer miterlebt, wie der eigene Körper immer mehr zu einer Last wird, kann dennoch darauf vertrauen, dass Jesus weiterhin in ihm lebt. Ganz im Sinne des Apostels Paulus, der an anderer Stelle gesagt hat: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Erst gestern habe ich mal wieder zu meiner Frau gesagt: Was wäre es schön, wieder 35 Jahre alt zu sein, aber mit dem Wissen und dem Glauben, wie ich ihn heute habe. Was den alten Körper betrifft, so lehrt die Bibel, dass Christen nach ihrem leiblichen Tod in einem neuen Körper auferstehen werden. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus: Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Für den inneren Menschen, für die Seele, gilt das jedoch nicht. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, so Paulus. Und genau diesen Eindruck habe ich eben auch. Im Alter von 35 Jahren war ich zwar mobiler und leistungsfähiger, aber was ich seither mit Jesus erlebt habe und wie mein Glaube immer weiter vertieft wurde, das empfinde ich als einen großen Vorteil des Alterns. Ich komme nun zu den beiden letzten Versen unseres Bibeltextes. Paulus schreibt: Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Mensch und sein Zeitempfinden, zu diesem Thema weiß im Grunde jeder etwas zu erzählen. Nach 2 Stunden Wartezeit beim Arzt stöhnt so mancher: Muss man denn hier ewig warten? Während für ein frisch verliebtes Paar 2 gemeinsame Stunden wie im Flug vergehen. In Psalm 90 wird das Zeitempfinden des Menschen auf eine sehr ernste Art und Weise thematisiert. Da heißt es in Vers 4 an Gott gerichtet: 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und in Vers 9 folgt die kritische Einsicht: Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz, oder wörtlich wie ein Seufzer. Auch wenn Paulus in Vers 17 unseres Bibeltextes davon spricht, dass die Zeit der Trübsal, die er als Christ und Apostel erlebt, nur kurz und einigermaßen erträglich ist, so lassen andere Bibelstellen vermuten, dass auch er ganz schön darunter leidet. Aber er führt sich selbst und den Korinthern vor Augen, dass die Zeit der Trübsal, gemessen an der Ewigkeit, wirklich kurz ist. Und auch was er über das Sichtbare und das Unsichtbare schreibt, kann ich gut nachvollziehen. In der Stadt, in der ich lebe, sind im Laufe der Zeit einige Häuser verschwunden, die ich in guter Erinnerung habe. Und auch diejenigen, die darin wohnten, sind verschwunden, weil sie längst auf dem Friedhof liegen. Geblieben ist aber mehr als nur die Erinnerung an sie. Gemeinsam haben wir die Bibel gelesen und sind gemeinsam im Glauben gewachsen. Und das ist geblieben bei denen, die noch leben. Und so macht diese Erfahrung mir deutlich, was Paulus in einem viel umfassenderen Sinn meint, wenn er schreibt: Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel erreichen wir das 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Ein Thema wird dann die Sehnsucht des Apostels Paulus nach der himmlischen Heimat sein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.